Gefährlicher in seiner Folge ist im Augenblick der Linksextremismus.
Widerspruch.
Ist die Linke gefährlicher als die AfD?
In der letzten Konsequenz ja.
Leute müssen ärmer sein.
Es muss Menschen im Land schlechter gehen, weil wir uns in den letzten 20 Jahren an einer Art Vollkasko-Mentalität im Staat gewohnt haben.
Wir sind eine Erbengesellschaft geboren.
Du bist ein Liberaler, richtig?
Ja. Dich sollte es stören, dass nicht mehr Leistung entscheidet, sondern Herkunft.
Warum denn auf die schauen, die was haben, statt auf mich zu schauen? Und wenn der Weg zum Ich kann was haben nur funktioniert über Ich nehme denen was weg, dann bin ich ein ganz schön neidisches, armes Würstchen.
Warum nennt ihr das bei euch unabhängig, was ihr bei anderen Agenda
nennt. Ich habe die Geschichte nicht aufgeschrieben. Dann ich kann nicht für jeden und jedes, jeden handwerkliche Geschichte sprechen.
Dann lass uns ein Beispiel nehmen, dass du konkret involviert warst.
Ja.
Hier geht's um Politik, aber anders. Ich spreche für euch mit den relevantesten Creatern von rechts bis links. Ich bin kritisch, egal wer kommt, aber immer mit Respekt und ohne Vorurteile. Das hier ist kein Bubblegelaber, sondern Raum für Meinungsvielfalt. Streit auf gut. Ab jetzt jeden zweiten Donnerstag. Gebt euch und lasst gerne ein Abo da. Julius Böhm ist hier. Herzlich willkommen.
Schön, dass ich da sein darf.
Funk und News an einem Tisch. Hast du Lust auf konstruktiven Streit?
Immer.
Sehr gut.
Mein ganzes Leben schon.
Sehr gut. Ich möchte mit dir heute sprechen, und zwar über deine Arbeit bei News, über Vermögensungleichheit, über Extremismus von links und rechts. Und mein Job ist, dich zu challengen. Kritisch, aber fair. Das ist mein Ziel, übrigens bei allen, die hier kommen. Und ich würde sagen, bevor wir inhaltlich tiefer reingehen, erstmal eine schnelle Fragerunde. Bist du ready?
Mhm.
Milliardäre abschaffen.
Nein.
Ist die Linke gefährlicher als die AfD?
In der letzten Konsequenz ja.
Was meinst du damit?
In der Art der politischen Folge, in der Anschlussfähigkeit innerhalb der Gesellschaft, der Köpfe und auch der Medien ist sie anschlussfähiger und dadurch in ihrer Folge sollte sie an die politische Macht kommen, glaube ich, mächtiger und könnte mehr umsetzen.
Vertiefen wir später nochmal. Eher Team AfD oder FDP?
FDP.
Gibt es Rassismus gegen Weiße?
Ja.
Funk abschaffen?
Ja.
Ist Julian Reichelt dein Freund?
Ich glaube, Freund ist ein großes Wort, aber guter, langer Weggefährte inzwischen, Chef und Vertrauter.
News ist?
Ein neues Nachrichtenmedium.
Friedrich Merz ist ein?
Mensch, der es mit Erwartungen und Wahrheit nicht ganz so hat.
Ist die CDU zu links?
Als Partei in Gänze nicht in ihren politischen Rahmen, die sie sich selbst setzt, ja.
Nationalhymne in der Schule singen.
Boah.
Zum Beispiel zur Zeugnisvergabe.
Irgendwie fühlt sich das komisch an. Ich hätte damit kein Problem, aber ich bräuchte es auch nicht.
Schulpflicht abschaffen.
Sehr komplexe Antwort nötig für eine kurze Antwort. Es gibt gute Argumente dafür, aber ich sehe auch nicht zwangsläufig es als sonderlich sinnvoll an, das in die Hände der aktuellen Generation Eltern zu geben, muss ich ehrlich sagen.
Mhm. Gender-Theorie als Studiengang verbieten?
Nee, nicht verbieten.
Gehört der Islam zu Deutschland?
Der Islam hat so viele Facetten, dass die Frage zu undifferenziert ist, um sie zu beantworten.
Ist jeder mit deutschem Pass Deutscher?
Ja.
Wer ist dein Lieblingspolitiker oder Politikerin?
Ich muss ganz ehrlich sagen, viele Vergangene. Aber wenig.
Kann auch tot sein.
Kann auch tot sein?
Ja.
Boah. Ich will mich gar nicht festlegen. Ich halte das für das größte politische, kommunikative und auch charismatische Genie war, glaube ich, der letzten 20 Jahre Christian Lindner, aber der ist ja kein Politiker mehr.
Das ist richtig. Gut, nehme ich trotzdem. Würdest du für Deutschland in den Krieg ziehen?
Grundsätzlich als Staatsbürger und auch Patriot, ja. Ich habe aber diese Befürchtung und diese Sorge nicht, dass das zutreffen oder passieren könnte.
Letzte Frage. Wenn du Kanzler wärst, was würdest du zuerst ändern?
Die Frage habe ich schon mal beantwortet.
Und zwar?
Ich würde versuchen, die öffentliche Debatte in jeglicher Hinsicht auf null setzen zu können, mit Blick auf kein Geld mehr für NGOs und auch einen kompletten Relaunch des Öffentlich-Rechtlichen.
Das ist ein Statement. Dann lass uns reinsteigen. Du warst über 6 Jahre lang bei der Bild. Dann bist du zu News gewechselt. Warum?
Weil sich da eine große Chance ergeben hat, eine neue Form von Journalismus und auch eine neue Form der eigenen Markenbildung zu entwickeln. Also weg von der großen, übergeordneten Marke, die da seit vielen, vielen Jahren mit eigenen Emotionen und Verbindungen und Geschichten und Ablehnungen und Zustimmungen, wie auch immer, kennt, zu dem Modell einzelne Personen, menschliche Marken, quasi übergeordnet über der Medienmarke. Vorbild ist da Sport, Michael Schumacher, Tennisstars, Cristiano Ronaldo. Kindern ist es egal, ob sie ein Trikot aus irgendwie den Saudi-Arabien haben oder von Real Madrid. Hauptsache die 9 steht hinten drauf und die CR7 steht hinten drauf, logischerweise.
Also schon noch eine Karriereentscheidung, kann man so sagen, weil du da die Möglichkeit hast,
es war die Entscheidung zwischen einem großen Medienhaus, in dem ich gut Fuß fassen konnte, aber vielen Gläsern entdecken und viel, sag ich mal, dann doch Organisation und Behördentum, um da weiterzukommen und auch die Notwendigkeit, fast Personalverantwortung zu übernehmen und dergleichen, um weiterzukommen, oder dem risikoreichen, groß rauskommen. Ob es jetzt das Ziel zwangsläufig war, weiß ich nicht, aber es war einfach eine spannende Idee.
Hat das auch was damit zu tun, dass du deinem Vorbild Julian Reichelt gefolgt bist dahin?
Wer sagt, dass er mein Vorbild ist?
Frage ich dich.
Nee, ich hoffe und ich denke, man merkt in der Art und Weise, wie wir an Kommunikativ und unserer Darstellungsform an Themen rangehen, dass es doch noch große Unterschiede gibt. Wir auch weltanschaulich, das kann die gesamte Redaktion sehen und belegen, uns regelmäßig laut und voller Werf streiten. Das gehört auch dazu, ist auch wunderbar, ohne nachtragend zu sein und ohne irgendwie dem anderen nicht seine Position zu gönnen. Aber mein Vorbild würde ich nicht sagen.
Mhm. Jetzt ist es so, Medienwissenschaftler bezeichnen News als rechtspopulistisch. Gehst du da mit? Und was mich auch vor allem interessiert, wie schätzt du dich oder wie ordnest du dich selbst ein?
Ich gehe da, am Ende des Tages ist es mir egal, ob ich damit gehe oder nicht. Es war ja quasi ein reflexartiges, sobald dieses Medium da war und das Gesicht oder der Macher Julian Reichelt dahinter bekannt war, kamen reflexartig Medienwissenschaftler aus Münster und Co. und haben dann diese Dinge im Deutschlandfunk gesagt und ja, toll, aber who cares? Das Wort rechtspopulistisch ist in den letzten 10 Jahren derart, ja, inflationiert bis hin zu, das Wort darf man glaube ich nicht sagen, VGI geworden, dass es keine Bedeutung mehr hat. Menschen ist es egal. Es spielt keine Rolle mehr.
Und du persönlich?
Mir persönlich?
Weltanschaulich, also du persönlich.
Ja, zunächst einmal ist ja im demokratischen Spektrum rechts genauso legitim wie links, genauso legitim wie alles, was dazwischen liegt. Und Populismus ist eigentlich, wenn man das wertfrei betrachtet, eine Kommunikationsform, die hoffentlich jeder Politiker beherrscht. Nämlich Dinge vereinfacht ausdrücken, um sie Menschen erstmal vermittelbar und verständlich zu machen.
Ja.
Dahinter ist jetzt in den letzten Jahren eine negative Konnotation entstanden. Das ist ähnlich wie bei Propaganda. Propaganda ist erstmal, jeder Mensch macht Propaganda auf die Art und Weise, wie er körpersprachlich jemanden in die Hand gibt und guten Tag sagt, um ihn für sich zu gewinnen, bis hin zu politische Entscheidungen für sich und so detailmäßig auszusieben, umzudeuten, damit es für ihn gut aussieht. So. Jetzt haben wir die NS-Geschichte, die Propaganda zum Werkzeug der Politik gemacht hat. Deswegen begreifen viele es als negativ. Aber Rechtspopulismus ist erstmal eine vereinfachte Sprache im politischen, legitimen rechten Spektrum.
Ich würde schon sagen, rechtspopulistisch ist schon auch Zuspitzung und nicht immer die Fakten zumindest zu 100%ig zu sagen, zu 100%, also dass die Fakten zu 100% stimmen bei allen Beiträgen. Ich glaube, was wir festhalten können, News ist umstritten. Welches Label, dem wir jetzt geben, sei jetzt erstmal dahingestellt. Was auch Fakt ist tatsächlich, dass ihr in der Vergangenheit nachweislich öfters die Unwahrheit gesagt habt. Stört dich das?
Ja. Logischerweise. Wir sind eine kleine, neue, junge, dynamische Redaktion und da passieren Fehler. Und das ist halt blöd. Gerade wenn man besonders intensiv und kritisch beäugt wird, dann auch zu Recht darüber gesprochen wird, dass Fehler passieren. Und das ist natürlich ärgerlich.
Lass uns über ein konkretes Beispiel sprechen. News behauptete, die Dortmund Agentur für Arbeit habe ein Fastenbrechen für Bürgergeldempfänger gefeiert mit einem Luxusbuffet. Das Ding ist, das war eine betriebsinterne Veranstaltung. In Wahrheit hatte die neue Betreiberin der Kantine ein Essen auf eigene Kosten ausgerichtet, so das Kölner Landgericht. Wie konnte das passieren?
Dazu gibt es viel zu sagen, kann ich aber leider nicht, weil das Ganze noch Gegenstand von einer juristischen Auseinandersetzung ist.
Verstehe ich, möchte da trotzdem gerne nochmal einen Punkt machen. Bitte. Und zwar, eine normale Kantineöffnung hoch zu stilisieren zu einem Skandal, der das Narrativ bedient, ja, die Bürgergeldempfänger, die bekommen vom Staat alles in den Arsch geschoben und der Steuerzahler zahlt. Das ist doch Ideologie.
Ich kann mich nur wiederholen,
okay.
Ich habe die Geschichte nicht aufgeschrieben, ja. Und deine Deutung ist deine Deutung.
Ich verstehe Journalismus so,
ja,
dass danach, und ich glaube, wir sind ja beide als Journalisten ausgebildet, dass es danach einen Transparenzhinweis gibt. Und zwar, dass man sagt, okay, ich habe hier einen Fehler gemacht und das so am Ende des Artikels meistens platziert, dass es transparent für die Leser wirkt. Ich finde da bei euch nichts. Ist doch, hat doch mit Journalismus nichts zu tun.
Ich kann mich jetzt nochmal wiederholen.
Okay.
Ich habe die Geschichte nicht aufgeschrieben.
Dann,
ich kann nicht für jeden und jedes jeden handwerkliche Geschichte sprechen.
Dann lass uns ein Beispiel nehmen, dass du konkret involviert warst. Ja? Und zwar, da würde ich dir gerne ein Video zeigen. zu. Wir haben da nämlich was ausgeklippt.
Das ist völlig obskur. Mein erster Gedanke war, die haben Geld zum Shoppen? Es kann doch nicht sein, ja, dass wir hier also Flüchtlinge haben, denen es ganz schlecht geht. Wir wollen sie auf unsere Kosten einfliegen.
Dann sind welche dabei, denen es offenbar doch nicht so wichtig ist, nach Deutschland zu kommen, verpassen den Flug. Es ist ja auch eine Respektlosigkeit vor dem Aufnehmenden, die Rettung bringenden Land.
Und es weckt einfach schlichtweg Zweifel an der Bedürftigkeit.
Also worum geht's, um vielleicht mal Kontext zu geben? Ein afghanisches Ehepaar ist im Rahmen eines Aufnahmeprogramms für besonders gefährdete Afghanen nach Deutschland geflogen worden. Dann gab es einen Zwischenstopp in Istanbul. Den Flug haben sie verpasst. Und was ist passiert? Ihr macht daraus dann, weil sie shoppen waren. Das war allerdings gar nicht der Grund, sondern das Auswärtige Amt hat richtiggestellt, dass eine Person einen Rollstuhl gebraucht hätte und es deswegen zusammen mit der Begleitperson nicht rechtzeitig zum Anschlussflug nach Deutschland geschafft hat. Was war da los?
Da war los, dass wir leider Gottes eine falsche Geschichte zitiert haben. Die Grundgeschichte war nämlich eine Geschichte von den Kollegen von Bild.
Richtig.
Von einem Kollegen, den ich lange kenne, der in der Regel in den Innenministerien und Umfeld sehr gut vernetzt ist und eben die Geschichte so berichtet hatte, wie sie berichtet worden war, auch mit Anfrage und dergleichen, wo eben die Geschichte lautete, Gruppe des freiwilligen Aufnahmeprogramms Afghanistan, zwei Menschen im Duty-Free-Bereich verloren gegangen und deswegen den Flug verpasst.
Ladenmeile Flughafen. Ladenmeile Flughafen.
Ja, ist ja der Duty-Free-Bereich, oder? Dieser Transitbereich, wo man dann die Parfüms und so kaufen kann.
Auch da drin nicht unbedingt.
Wie dem auch sei. Jedenfalls war das die Geschichte von Bild. Die haben wir berichtet. Die war medial breit berichtet worden. Die haben wir aufgegriffen, übernommen und in dem Fall der Recherche vertraut. Und das hat sich dann hinterher...
Warum habt ihr selbst nachgefragt? Ich meine, du bist ja auch ein Mann der Fakten. So präsentierst du dich. Ihr hättet ja auch selbst nochmal eine Presseanfrage raushauen können.
Einfach das, vielleicht war das naiv, aber vielleicht einfach das Vertrauen. Wie gesagt, der Kollege macht das seit sehr vielen Jahren, hat schon mehrere Skandale im Deutschen Bundestag aufgedeckt, unter anderem, wenn ich mich recht entsinne, die Mont-Blanc-Füller-Affäre und dergleichen. Also ein erfahrener Mann, weswegen ich da einfach dann, oder wir als Institution, als News Live, darauf vertraut haben, dass das stimmt, hat hinterher nicht, das zu bedauern.
Der Punkt ist doch so ein bisschen. Ihr kennt den konkreten Fall von diesen zwei Leuten nicht. Mhm. Und du sprichst dann aber von einer Respektlosigkeit gegenüber Deutschland und stellst in gleichem Atemzug auch die Bedürftigkeit dieser Person in Frage. Wo ist da deine Verantwortung? Du kennst den konkreten Fall von diesen beiden Personen nicht. Und daraus zu schließen, dass es keine Bedürftigkeit gibt.
Erstmal grundlegend kritisiere ich oder halte ich an sich das Aufnahmeprogramm für gefährdete Afghanen an sich für falsch.
Das ist erstmal okay, aber es geht um den konkreten Fall.
So, tu konkreter Fall, es sich genau anschauen, kennen und wissen, dann darüber berichten. Deutschland ist vor 1,5 Jahren oder vielleicht sogar 2,5 Jahre her in eine bundesweite millionenfache Psychose geraten, weil ein Bericht eines Mediums aus einem Haus in Brandenburg, Nähe des Wannsees, angeblich ein Geheimtreffen für Massendeportationen verursacht hat, was alles sich als Gericht als,
gut, Kollektivrecherche ist nicht unser Thema. Aber
ja. Nee, aber es ist ein Fehler, der vielen Medien passiert, der Tagesschau passiert, der dem ZDF passiert und die dann gerichtlich dazu veranlasst werden, eben Teile ihrer Sendung zu streichen, weil sie nur korrektiv vertraut haben, ohne nachzufragen. Es sind Dinge, die passieren in Medien, Dinge, die vertrauen auf Recherchen und das kann dann auch uns passieren.
Das ist richtig, aber wenn ich mir zum Beispiel diesen AI-Skandal im Zuge der ICE-Einsätze vom ZDF-Heute-Journal, die da Material genutzt haben, das von Sora war, KI-Material, da gab es aber tatsächlich eine prominente Entschuldigung in der Sendung.
Nein. Also ja, das war ja Tag danach, danach.
Julius, lass mich kurz noch einen Punkt machen. Ja? Warte, ja. Danach darfst
du dazu was sagen. Ich habe den Fall von Sekunde null betreut, ich kann dir jedes Detail sagen.
Okay, also mein Punkt ist, damals bei dem Fall, den wir gerade besprochen haben mit den Afghanen, die Bild hat eine Richtigstellung veröffentlicht, ihr nicht. Und hier sind wir wieder bei dem Punkt, ich meine, wir beide sind doch Journalisten und da gehört es doch zur Selbstverständlichkeit, Transparenzhinweise hinzuzufügen. Warum habt ihr das nicht gemacht?
Ich bin nicht der Redaktionsleiter und habe auch diesen Text nicht geschrieben, sondern ich saß in der Sendung. Und zum Thema KI, ZDF, gutes Beispiel. Das ZDF hat diese Sendung berichtet, damals in dem Heute-Journal. Daraufhin habe ich das ZDF angefragt, Moment mal, das war KI. Und das andere Video ist alt, stammt von einer Festnahme von einem Kind nach einem Amoklauf, hat nichts zu tun mit Eis. Daraufhin war die Antwort vom ZDF zunächst einmal, Überspielschwierigkeiten bei der Überspielung der Daten aus Washington, was einfach eine Lüge ist. Und daraufhin gab es dann eine große deutsche Debatte und nach 4 oder 5 Tagen, da hat sich dann die Nachrichtenchefin öffentlich entschuldigt, nachdem es eine interne, gigantische Debatte darüber gab. Wir haben aus dieser Live-Schalte damals berichtet, dass ich weiß nicht mehr genau, aber politische Überzeugungsbestätigungsfernsehen gemacht würde und dergleichen. Also es ist keine Sache, die exklusiv bei uns passiert.
Das stimmt.
Aber du hast vollkommen recht, zu Fehlern machen und zu Fehlern aufklären gehört Transparenz. Ich bin nicht der Redaktionsleiter, ich verantworte meine Inhalte. Gut, ich stehe natürlich als Gesicht in der Öffentlichkeit und kann gerne mitnehmen beim Thema Transparenzhinweis, vielleicht aufmerksamer zu sein.
Okay, das war's auch mit den Beispielen. Würde noch gerne aber ein bisschen bei News bleiben, und zwar, ihr habt einen Slogan: Morgens um 6 schon wissen, was einem abends um 8 verschwiegen wird. Was meint ihr damit?
Ich denke, das ist offensichtlich, oder?
Nee, sag's mir.
Es ist so ein bisschen eine scherzhafte Herangehensweise an Menschen, die das Gefühl haben, dass in Tagesschau und meinetwegen auch ZDF heute nicht wirklich das abgebildet wird, was Menschen relevant finden, in ihrem eigenen Leben wahrnehmen, sehen oder berichtenswert finden, und dass wir es dann am nächsten Morgen eben berichten oder am Morgen davor schon.
Scherzhaft. Ich glaube nicht, dass die Leute das als scherzhaft wahrnehmen.
Sondern?
Ernst. Ich glaube, die Erzählung, die dahinter steckt, ist zu suggerieren, die Tagesschau verschweigt uns was. Und was mich ganz persönlich stört, ist, ihr macht euch damit zum Pächter der Wahrheit. Aber das ist doch Quatsch. Also auch nochmal Rückfrage an dich. Würdest du sagen, die Tagesschau verschweigt bewusst Dinge?
Ich glaube, nee, was heißt bewusst? Also sie in ihrer Relevanzbewertung, habe ich das Gefühl, hat sie, glaube ich, den Kontakt zu dem, was Menschen relevant finden, in gewisser Hinsicht verloren.
Aber verschwiegen wird.
Ja, nicht erzählen heißt verschweigen.
Nee, Verschweigen ist für mich ganz bewusst eine Intention dahinter, das nicht zu tun, weil zum Beispiel euer Vorwurf dann es nicht ins Weltbild passt.
Also Verschweigen bedeutet erstmal nicht erzählen, meinetwegen auch mit Absicht nicht erzählen. Und ich habe das Gefühl, dass in der Tagesschau noch am wenigsten, weil es noch so die große Medienmarke ist, aber doch auch Dinge übergewichtet werden oder andersrum untergewichtet werden auf der anderen Seite, die viele Menschen interessiert. Es wird beispielsweise sehr, sehr viel und sehr, sehr positiv über Klimathematiken gesprochen. Es gab letztens eine Auswertung über Tagesthemen, Kommentare, wie die sich mit den parteipolitischen Positionen beschäftigen. Sehr positive Last Richtung links der Mitte. Und das ist halt nicht die Welt und auch nicht die Stimmung und Positionen, die halt die Mehrheit der Bevölkerung hat, die aber ja stellvertretend für dieses Medium bezahlt. Und natürlich ist es ein provokanter Slogan, der uns aber als eben privat finanziertes Medium erlaubt ist und zusteht.
Ja, das ist erlaubt ist, das habe ich nicht in Frage gestellt. Für mich ist einfach, um den Punkt nochmal zu machen, mich stört so ein bisschen zu suggerieren, dass die Tagesschau bewusst Dinge verschweigt. Weil ganz ehrlich, so lese ich das. Ich weiß, Slogans können provokant sein, aber ich finde schon, dass es in dieses Weltbild einzahlt, zu sagen, okay, das, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der arbeitet unehrlich, der verschweigt euch bewusst Dinge. So lese ich das.
Ich glaube, es ist nicht, wie soll ich das sagen, abends um 8 ist einfach das Symbol, das ist in der Generation und in der Bundesrepublik gelerntes. Da ist Tagesschau. Der Gong und dann Tagesschau und dann kommt der Spielfilm oder der Filmfilm im Z1 oder wo auch immer. Darf ich nicht sagen, ne? Egal. Das ist stellvertretend für das gesamte Konstrukt öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Und dass das Gefühl sich in der Gesellschaft mehr und mehr verbreitet, dass da ein gewisser programmierender Anspruch, ein gewisser pädagogischer Anspruch und eben ein Anspruch da ist, Positionen links der Mitte etwas positiver darzustellen als Position rechts der Mitte, der hat sich in der Gesellschaft verbreitet. Und somit ist es ein zugespitzter, guter, beschäftiglicher Werbeslogan, der mit dem 8 Uhr den ÖRR meint und die Tagesschau halt dann für diejenigen, die sich gut auskennen.
Ihr betont ja auch gerne eure Unabhängigkeit, oder?
Ja.
Jetzt ist es so, dass hinter euch ein Multimillionär steht, ja. Frank Gotthardt, Ehrenvorsitzender des Landesverbandes Rheinland-Pfalz, der Lobbyorganisation Wirtschaftsrat der CDU. Das klingt nicht sonderlich unabhängig. Oder wenn man auch euren Slogan bemüht, überparteilich.
Naja, denn mir erstmal hast du gesagt, dass der Wirtschaftsrat nur eine Organisation im Rahmen der CDU ist und keine eigene CDU-Organisation. Das ist schon mal ganz wichtig. Und nenn mir ein Unternehmen, das nicht irgendjemandem gehört. Ich meine, die Springer-Gruppe gehört Matthias Döpfner, die Holzbrink-Gruppe gehört, ich weiß den Namen, wahrscheinlich der Familie Holzbrink und so weiter.
Das ist richtig. Der Punkt ist, ihr inszeniert euch als unabhängig. So, jetzt gibt's Frank Gotthardt, Multimillionär. Und der Punkt ist doch, er hat eine klare Agenda. Nämlich ein rechtes Gegengewicht zu den vermeintlich linksgrün versifften Medien im Land. Warum nennt ihr das bei euch unabhängig, was ihr bei anderen Agenda nennt?
Was meinst du jetzt genau? Wie meinst du, wem wir für Agenda vor?
Kissler zum Beispiel in der Sendung hat gesagt, ARD, ZDF verfolgen ständig eine Agenda.
Na gut, jetzt vergleichst du aber Äpfel mit Birnen. Das eine ist ein privat finanzierter, unabhängiger Tendenzbetrieb und das andere ist ein vom Gebührenzahler verpflichteter, gesetzlich geregelter, öffentlich-rechtlicher Medienbetrieb. Das kann man nicht miteinander vergleichen.
Dass ihr eine politische Richtung habt, das finde ich auch in Ordnung. Ja. Aber der Punkt ist, einzelne Menschen mit so viel Machtkonzentration, ob wir da jetzt über Jeff Bezos reden oder über Frank Gotthard, also ich meine, er hat sich im Gesellschaftervertrag zusichern lassen, dass zukünftige Gewinne so lange an ihn fließen, bis von ihm zugeschossenes Geld zuzüglich 6% ausgeglichen sind. Der hat eine enorme Macht. Klar, Springer hat auch eine Macht und wird auch finanziert. Aber der Unterschied ist für mich, es gibt eine klare politische Agenda. Und ehrlich gesagt findet man das auch bei euch wieder. Ich meine, du redest ja auch von der Mehrheit rechts der Mitte, die nicht bedient wird. Das klingt für mich nicht unabhängig.
Was ist denn daran eine Agenda? Eine Agenda ist ja ein bisschen was Konkreteres, als ein Spektrum zu beschreiben.
Eine Agenda bedeutet für mich zu sagen, die Mehrheit der Medien im Land sind linksgrün versifft. Deswegen wollen wir ein Gegengewicht schaffen.
Den ersten Teil stammt von dir. Der zweite Teil mit dem Gegengewicht stammt offenbar aus dem Vertrag, den ich nicht kenne.
Ich Zitat. Also die neue Mitte ist ja links, insofern müssen wir rechts von der Mitte sein.
Genau, aber dann linksgrün versifft gesagt, die neue Mitte ist
nein, links. Nein, das ist von mir. Genau, das ist von mir. Genau. Das ist von mir.
Ja, nee, aber es ist doch total legitim als Unternehmer, sich die Medienlandschaft anzuschauen und zu sagen, okay, es gibt den Spiegel, es gibt die Süddeutsche, es gibt die Zeit, es gibt die Taz, es gibt die Junge Welt, es gibt, eine sich von Politik zurückziehende, boulevardesker werdende Bild. Es gibt inzwischen eine FAZ, in der Dinge auftauchen, die man da früher nie gelesen hätte. Und dann gibt es Welt, NZZ, Junge Freiheit und diese Verrückten von Kampakt.
So. Würdest du wirklich sagen, Journalismus in Deutschland ist größtenteils links?
Nenne das Wort größtenteils, aber auf jeden Fall ist es ein Pendel, das mehr nach links ausschlägt als nach rechts.
Würde ich nicht mal zustimmen.
Das ist ja in Ordnung.
Also, wenn wir sehen, dass wir mit Axel Springer das größte Medienhaus Europas, das ist mit Sicherheit nicht links. Also das ist konservativ. Steht auf jeden Fall rechts der Mitte. Dann haben wir NZZ natürlich noch, FAZ, gut, sagst du jetzt nach links gerückt, würde ich trotzdem als immer noch ein Medium Mitte rechts einordnen. Und dem gegenüber stehen natürlich Medien wie Süddeutsche, SZ etc. Aber wirklich ein großes Übergewicht,
weiß ich nicht. Ist es auf der einen Seite die Wahrnehmung vieler Menschen, auf der anderen Seite Uni Dortmund, Befragung unter Journalisten, was ist eure Parteipräferenz? Da sind über 60% der Menschen, dass sie rot, rot oder grün, wenn man BSW dazu zählt, noch mehr präferieren, ob die jetzt wählen. Hm, sei mal dahingestellt, beispielsweise auf der rechten Seite, wenn du die FDP damit zählst, dann ist es 2-1. Und das ist nicht, das ist ja die Selbstwahrnehmung der Menschen, die Medien machen. Und das ist ja auch soziologisch total einfach zu erklären, aus welchen Haushalten die kommen. Das sind Weltverbesserer, das sind kritische Menschen, das sind Menschen, die was verändern wollen, die eher mal aus einem gebildeten Milieu kommen. Das impliziert fast schon, dass es eher links der Mitte unterwegs ist. Und das, finde ich, repräsentiert sich dann auch in der Gesamtbetrachtung der Berichterstattung.
Also wo ich bei dir bin, ist, dass es eine gewisse Homogenität in vor allem jungen Redaktionen des Landes gibt. Also ganz generell. Da spreche ich vor allem über... Es gibt zu viele Akademiker, zu wenige Seiteneinsteiger, es fehlen Leute mit Migrationshintergrund. Und ja, ich würde auch tatsächlich mitgehen, eine politische Homogenität, eine gewisse, dass es da gerade im Nachwuchsjournalismus Probleme gibt, konservative Stimmen zu finden. Mhm. Ja, da bin ich tatsächlich bei dir.
War das eine Frage?
Nee, das war keine Frage.
Ja, die Zeit hat ja sogar irgendwie, dass der Giovanni Lorenzo hat doch letztens gesagt, wir finden keinen Nachwuchs.
Das war, meine ich, nicht die Lorenzo.
Aber irgendein Head-Off von der Zeit.
Ja.
Gesagt, es ist schwer, Nachwuchs zu finden, der konservative mal einen konservativen Kommentar schreiben würde, den man als konservativ. Und das ist natürlich ein Problem, das zieht, ich glaube, das ist sogar noch verstärkt worden durch Social Media und weil sich Influencer auch noch in diesem Bereich unterwegs sind, weil es eine gewisse Political Correctness gibt, die sich dann auch durch Film und Comedy und in vielen Teilen der Kunst, die auch Tendenz eher links ist. Deswegen, nochmal zum Ausgangspunkt, ist es doch legitim, als Unternehmer zu sagen, ich sehe hier ein Vakuum, der zwischen veröffentlichter und öffentlicher Meinung. Und hier kriege ich jetzt mein Unternehmen rein.
Aber es bleibt für mich eine Agenda zu sagen, ein rechtes Gegengewicht bewusst zu schaffen. Das ist für mich Agenda. Deswegen hat das mit dem Begriff unabhängig, finde ich, jetzt nicht so viel zu tun.
Unabhängig heißt ja erstmal nur, die Politik redet nicht rein, der Rundfunkrat redet nicht rein und wer auch immer redet nicht rein. Sondern es ist eine privatwirtschaftliche Institution, die nach ihren eigenen Facetten ihre Richtung, Linie und Idee entwickelt.
Gut, ich glaube, da kommen wir nicht zusammen. Das ist vielleicht auch in Ordnung. Lass uns über ein neues Thema sprechen. Ja. Und zwar würde ich da auch gerne einsteigen mit einem Clip.
Wir sind nicht ungleich genug, um es mal ganz hart zu sagen. Wir brauchen eine ausdifferenzierte Gesellschaft. Es muss Leuten viel, viel schlechter gehen.
Wie bitte?
Und es muss Leuten viel, viel besser gehen.
Es muss Leuten schlechter gehen. Echt jetzt?
Ja, das Wie bitte ist herrlich von Matze. Ja, spannender Take, den natürlich Ulf Poschardt in seiner unnachahmlichen Art und Weise mit Werf vorträgt, dem ich aber viel abgewinnen kann tatsächlich, ja.
Leute müssen ärmer sein.
Ja, der Punkt ist ja, die Ausgangsaussage,
die Ausgangsaussage
ist ja, wir müssen ausdifferenzierter, unterschiedlicher sein, damit sich unterschiedlich sein, Talent, Leistung, Fleiß lohnt, damit man auch einen Unterschied erkennt, wenn man mehr tut, wenn man mehr kann, wenn man mehr will, wenn man mehr Risiko geht, und daraus resultiert dann logischerweise auch, dass es Menschen gibt, die nichts tun, die hinten runterfallen, denen es schlechter geht.
Okay, wenn wir uns mal reinversetzen in Menschen, denen es nicht gut geht, dann ist es tatsächlich so, die Armutsquote ist gestiegen im Vergleich zum letzten Jahr. Es gibt 20% der Leute sagen, sie können es sich nicht leisten, einmal im Jahr in Urlaub zu fahren. Dann gibt es auch Pläne der Regierung aktuell, zum Beispiel den 25-Euro Kinderzuschlag für arme Menschen zu streichen. Sowas, was du jetzt sagst oder was Ulf Poschardt sagt, ich glaube, das wirkt auf viele Menschen, denen es wirtschaftlich nicht wer weiß, wie gut geht, ziemlich arrogant.
Ich wusste, dass wir über Armut reden würden, weswegen ich die Fundamentalkritik für den Armutsbegriff in Deutschland dabei habe.
Nochmal, Julius, da muss ich aber nachhaken. Nee. Es muss Leuten schlechter gehen. Und ich zitiere dir gerade, ich zitiere gerade, dass Leute sich, 20% der Menschen in Deutschland nach eigener Aussage, sich nicht Urlaub einmal im Jahr leisten können. Und du sagst, denen soll es noch schlechter gehen.
Es sind allein in Deutschland 5,5 Millionen Menschen von Bürgergeld abhängig. Das sind ja von der erwerbstätigen Bevölkerung schon 10-12%, beziehungsweise wenn du die Kinder abziehst, wahrscheinlich ein bisschen weniger. Wie sollen die sich Urlaub leisten? Wie sollen die vom Steuerzahler finanziert Urlaub leisten können? Das wird den Menschen, die das zu finanzieren haben, nicht erbringlich sein. Zum Thema Armutsquote ist wieder gestiegen. Die Armutsquote in Deutschland ist ein statistisches Konstrukt.
Ja,
wer 60% unterhalb des Medianlohns liegt, gilt als armutgefährdet übrigens, nicht als arm. Und das heißt, wenn alle Menschen dann ärmer werden, gibt es weniger Arme. Und wenn alle reicher werden, gibt es mehr Arme, obwohl sie mehr Geld haben. Das ergibt keinen Sinn, das ist kompletter Quatsch. Und man kann die Armut nicht abschaffen mit dieser Quote. Es gibt eine andere Zählungsweise, auch Statistisches Bundesamt, 9 Punkte. Wenn ich davon irgendwie 5, 6 erfülle, dann gelte ich als wirklich materiell arm. Das sind nur 5,5%. Immer noch zu viel für ein Reichsland wie Deutschland, aber 5,5%. Und jetzt noch ganz spannender Punkt. Die Armutsgefährdung steigt im Alter. 65-jährige Frauen haben über 20%. Aber spannenderweise, die materielle Armut sinkt im Alter. 3,7%, wenn du über 65 bist. Könnt ihr alles nachgucken. Heißt, wir schauen nur auf Einkommen, ignorieren das Vermögen beim Bewertung von Armutsgefährdung und machen damit schönen, wahnsinnig tollen, linken Anti-Reichtum.
Du weichst aus.
Wieso weiche ich aus?
Weil ich dich konkret gefragt habe, muss es diesen Leuten schlechter gehen?
Nein, es muss ich diesen Leuten, den Menschen im Land...
Und ich glaube, das kann ziemlich schnell verhöhnend klingen. Das ist der Punkt.
Soll es aber nicht sein. Es ist pure Rationalität. Es muss Menschen im Land schlechter gehen, weil wir uns in den letzten 20 Jahren an eine Art Vollkasko-Mentalität im Staat gewohnt haben. Der Staat sorgt dafür, dass irgendwie Mieten bezahlbar sein sollen. Der Staat finanziert die Bildung, der Staat finanziert das Studium, der Staat finanziert die Wohnung während des Studiums, der Staat finanziert alle möglichen Krankenkassenleistungen. Inzwischen kommen neue Leistungen dazu. Er soll sogar die Transition von Transmenschen finanzieren. Er soll alle möglichen psychischen Leistungen finanzieren. Er soll das Fallen ins soziale Netz finanzieren. Er macht schon sehr, sehr viel. Und das kostet alles sehr, sehr viel Geld. Und muss Menschen geben, die das Ganze finanzieren. Und denen wird inzwischen sehr, sehr viel Geld von ihrem, die ja arbeiten und nicht davon abhängig sind, weggenommen. Und um das Ganze wieder ein bisschen, ich zitiere ungern den Bundeskanzler, aber ein bisschen Mindset-Veränderung herzustellen, dass man doch mehr arbeiten muss, um wieder voranzukommen als Volkswirtschaft, ist, glaube ich, dieses Gefühl für die fetten Jahre sind wirklich vorbei. Wir haben nicht mehr die USA, die uns jedes Jahr 20, 30 Milliarden Euro aus dem Bundeswehrhaushalt in den Sozialstaat schieben lassen da. Wir haben nicht mehr kostenloses Geld ohne Zinsen dank der EZB. Wir haben nicht mehr Wirtschaftswachstum. Es muss irgendwas sich verändern. Und einfach weiter den Vollkasko-Staat durchzuziehen, wird nicht funktionieren. Und da wird es Menschen geben, die es spüren müssen und die dann vielleicht Antrieb finden, doch für ihr eigenes Leben und damit auch für mehr Selbstbestimmung zu sorgen.
Warum redet ihr so viel über Bürgergeldempfänger? Ich meine, man könnte sich auf der anderen, am anderen Ende kann man sich sehr viel auch mit Wirtschaftskriminalität zum Beispiel beschäftigen. Mhm. Steuerbetrug, da gibt es Schätzungen, dass Deutschland da jährlich 100 Milliarden durch die Hand gehen. Bürgergeld im laufenden Haushalt meine ich 50, 60 Milliarden, aber auf jeden Fall weniger.
Also das ist doch ein Punkt, da könnte man... Diese Zahl
von 100, da kann man viel Geld holen.
Diese Zahl von 100 Milliarden Euro, die
von Reichen.
Ja, ja,
die, warum immer auf die unten?
Die Zahl von 100 Milliarden hat Lars Klingbeil bei der Vorstellung der Finanzkriminalitätsplanung selbst nicht bestätigt, weil er sagt, irgendwie dafür gibt es keine seriöse Studie, genau, aus der Schätzung. Meist dann auch aus interessierten Kreisen. Eine seriöse Zahl kann nicht mal der Finanzminister trotz Zoll und allen Beamten festlegen. Aber wird eine Menge Geld sein.
Weil es nicht erfasst wird vom Staat.
Weil es gibt zwei Arten der Weltanschauung. Schaue ich die an, die leisten, die was erbringen, und lasst denen Freiheit und Vertrauen, damit sie noch mehr leisten, coolere Ideen haben, geilere Produkte entwickeln, geilere Dienstleistungen und alles mehr und toller und besser wird. Oder schaue ich auf die, die von dem, was von dem abfällt, von den Leistenden, bekommen sollen, damit es im schlimmsten Fall gut aussieht für sie. Meine Weltanschauung ist, ich schaue auf die, die was leisten und nicht auf die, die aus welchen Gründen auch immer und oft auch unverschuldet nichts leisten können oder nichts leisten wollen. So. Das macht den großen Unterschied aus. Und jetzt die Frage, dann kommen wir mal alle mit denen, es gibt ja nur 20.000 Totalverweigerer, ist vollkommener Quatsch, unterhalte dich mit einem Jobcenter-Mitarbeiter in der Praxis. Man behängt sich nicht mit denen, die sich total verweigern, weil man auf die setzt, die was tun, die man zurückvermitteln kann, wo man Hoffnung hat. Man geht nicht die drei Behördenverfahren durch und Brief und dann Widerspruch und nochmal Brief und Anwalt und überhaupt, damit dieser eine Mensch seine Sanktion bekommt. Deswegen ist sie so klein, diese Statistik. Aber 50 Milliarden Euro ist eine Menge Geld. Und selbst wenn die 100 Milliarden bei den Reichen zu holen wären, die zahlen ja schon sehr, sehr, sehr viel Geld. Es ist ja eigentlich deren Besitz, den sich der Staat nimmt fürs Allgemeinwohl.
Moment, die zahlen sehr viel Geld, was Einkommen angeht. Ja, Deutschland, ja. Spitzensteuerland.
Ja.
Bin ich auch dafür zu sagen, okay, zu hoch, ehrlich gesagt. Im OECD-Vergleich, glaube ich, nach Belgien auch das Land mit den meisten Abgaben in Deutschland. Mhm. Der Punkt ist doch aber ein anderer, nämlich Vermögen. Mhm. Vermögen ist wahnsinnig ungleich verteilt in Deutschland. Eine Zahl hier, die 5.000 Reichsten besitzen mehr als ein Viertel des Finanzvermögens in Deutschland. Warum ist das deiner Meinung nach so ungleich verteilt?
Weil wir in Deutschland institutionell und parteipolitisch in Rot gefärbt Vermögensaufbau seit Jahrzehnten bekämpfen.
Widerspruch. Von mir
aus. Von dir?
Ja.
Ja, warum?
Wir sind keine Leistungsgesellschaft mehr, sondern wir sind eine Erbengesellschaft geworden. Laut Schätzung des DEW, mehr als 50% des Vermögens in Deutschland wird vererbt. Du bist ein Liberaler, richtig? Ja. Dich sollte es stören, dass nicht mehr Leistung entscheidet, sondern Herkunft.
Nee, also darüber kann man sprechen, dass das gerade Ausmaße angenommen hat, die nicht mehr gesund sind. Aber ich habe ja Vermögensaufbau gesagt und nicht Vermögensbesitz.
Aber lass uns doch schauen. Guck mal, es gibt, also da gibt es ja wirklich auch viele, da habe ich sogar noch eine Statistik zu, die können wir uns ganz kurz anschauen.
Ja, geil.
Und dann reden wir drüber.
Ich liebe Statistik.
Also es zeigt doch ganz deutlich, wie wenig Menschen, die aus Geringverdienerfamilien kommen, es am Ende rausschaffen.
Ja, warum ist
also das
so?
Warum
ist das so? Weil manche Leute reich sind oder weil Menschen aufgrund von Steuerbelastung, aufgrund von falschen Anreizen und aufgrund von Leuten wie Heidi Reichinek und irgendwelche in der SPD, die sagen, es ist Lotterie, Zockerei, alles schrecklich, sich selbst kein Vermögen aufbauen. Wenn du heute anfängst, bist ein junger Mensch, legst 250 Euro im Monat weg, kann nicht jeder, können aber einige. Wenn man so ein bisschen so den Frappuccino-Dingsbums am Tag spart, 250 Euro und das steigt dann mit dem Gehalt 2% pro Jahr. So nach 45 Jahren eine Million.
Mehrere Gedanken dazu.
Ja.
Erstens nochmal zurück. Du hältst Leistung hoch.
Ja.
Und ehrlich gesagt bin ich auch der Meinung, Leistung sollte sich lohnen im Land. Aber wenn man doch dann wirklich sieht, dass das, was vererbt wird in Deutschland, immer mehr steigt, das Vermögen. Dass es immer weniger Self-Made-Millionäre gibt.
Ja,
who cares? Dann musst du doch kritisieren, dass die Herkunft entscheidend
ist, Menschen,
wer Vermögen in Deutschland bekommt. Wenn ich, lass mich ein paar Zahlen.
Okay.
Also allein im Jahr 2024 erhielten 41 Beschenkte und 4 Erbende Vermögen in Höhe von über 11 Millionen Euro, 11 Milliarden Euro sogar, und mussten davon aufgrund von steuerrechtlichen Umgehensmöglichkeiten lediglich 180 Millionen Euro Steuern zahlen. Statt der ursprünglich festgesetzten 3,55 Milliarden. Also Deutschland ist doch auch so ungleich, Julius, weil die Erbschaftssteuer ein zahnloser Tiger ist.
Ich könnte jetzt lange darüber anfangen zu sprechen, dass das logischerweise nicht auf dem Konto liegt und dass das in Betriebsvermögen steckt und so weiter. Aber warum denn auf die schauen, die was haben, statt auf mich zu schauen und zu gucken, wie kann ich was haben? Und wenn der Weg zum ich kann was haben nur funktioniert über ich nehme denen was weg, dann bin ich ein ganz schön neidisches, armes Würstchen. Der richtige Weg lautet doch, wie kann ich aus meiner Situation mit meinen Fähigkeiten, Talenten und Risikobereitschaft mit meiner Arbeit, mit meiner Leistung, du sagst es ja, es selbst hinbekommen, Vermögen zu werden.
Ja, und wenn dir der Staat, de facto klappt es nicht.
Wenn dir der Staat,
und du sagst, als, der Staat ist schuld,
als Normalverdiener, 4.500 Euro brutto ist der Höchstlohn in Deutschland, schon 37% wegnimmt für Sozialstaat und für Steuer. Dann kommt Miete, dann kommt noch CO2-Preis und Mehrwertsteuer und der ganze andere Kram. Wieso nicht von sich selbst und seiner eigenen Fähigkeit ausdenken und nicht da hochgucken, was die mit ihrem versteuerten Geld machen? Das Geld ist versteuert worden. Das haben die Menschen ehrlich durch gute Ideen, durch viel Fleiß, vielleicht ein anderer auch durch krudes Zeug, das weiß ich aber nicht. Das Geld ist versteuert. Warum soll es nochmal versteuert werden? Ich habe es mir noch nie begreiflich geworden. Du gehst in den
Supermarkt, kaufst eine Banane und zahlst auch Mehrwertsteuer auf Einkommen, was bereits versteuert war.
Ja, finde ich nicht klasse, wenn ich ehrlich bin.
Ja, aber das
vielleicht
ist
bald
das
nicht
Beispiel.
Mehr.
So, das ist das Beispiel. Wo war ich stehen geblieben?
Aber das ist eine Argumentation. Nur weil wir da Doppelsteuern bezahlen, können wir da auch, das ist, finde ich, nicht sonderlich schlau.
Nein, aber es kommt dann oft das Argument bei Vermögenssteuer, so, weißt du, ne? Der Punkt ist, glaube ich, dass Vermögen so ungleich verteilt ist in Deutschland. Das stößt, ehrlich gesagt, ziemlich vielen Leuten in Deutschland auf. Gibt es auch zum Beispiel, ich meine, es war Jens Spahn, ja, Jens Spahn bei Maybrit Illner, also sogar ein CDU, ein liberaler CDU-Typ.
Der steht nicht immer zu seinem Wort.
Gut, aber immerhin ein CDU-Typ, der sagt, ja, Vermögen in Deutschland ist zu ungleich verteilt. Und das macht ehrlich gesagt was, also ihr redet immer viel über Akzeptanz der Bevölkerung, wenn es darum geht, zum Beispiel Leute, die kein Bleiberecht haben, abzuschieben. Daran mangelt die Akzeptanz in der Bevölkerung. Das führt dazu, dass die Leute im Zweifel mehr die AfD wählen. So. Und ich glaube aber, es stößt den Leuten genauso auf, wenn sie sehen, Vermögen in Deutschland ist so ungleich verteilt. Und das sind einfach Ungerechtigkeiten, die Menschen, glaube ich, beschäftigen. So. Und ich glaube, es geht beides. Es geht das, was du sagst, Menschen mehr ermöglichen, Vermögen aufzubauen, bin ich bei dir. Aber ich glaube, man kann auch beides machen. Man kann trotzdem auf die da oben schauen, ohne Neiddebatte und sagen, okay, den könnte man wirklich mehr abknüpfen.
Ja, es ist, glaube ich, eine sehr, sehr verrannte und linkspopulistisch kaputtgemachte Debatte. Wie gesagt, Lotterie und Zockerei habe ich schon gesagt. Die SPD wird gerade aktuell nicht müde. Jedes Plakat, wo es irgendwie um die spitzenreichen Steuer, oder wie sie nennt, mit irgendwelchen Yachten und Champagner trinkenden Marie Curie Hunden zu bebildern. Also da wird ja schon ein Klassenkampf angedeutet. Es wird ja auch darüber gesprochen, Reiche abschaffen, bis hin zu Reiche den Garaus machen und solche Dinge, die jetzt auch rhetorisch nicht zwangsläufig in dem Sinn, was ich geschmackvoll finde. Aber nochmal, wenn die Folge von politischen Fehlentscheidungen Zustand X ist, kann ich schlechterdings nachher die Regeln ändern und das dann zurücknehmen, so ein bisschen wie Donald Trump bei der Fußball-WM. Wir sind ein Mieterland, ein Nichtsparerland, ein Bankeinsichtenland. Und das ist der Fehler. Wir sind ein Land, die Rente, das funktioniert nicht. Also es ist ja realpolitisch nicht möglich, weil halt die Wählerschaft zu 35%...
Aber wenn es möglich wäre, würdest du sagen, Rente abschaffen und jeder sorgt für sich, zahlt in ETF ein, du hast schon mal vorgerechnet und gesagt, okay, dann könnte man Millionär werden. Ist das der Weg? Also Rente abschaffen und...
Ich sag mal, für so einen Stichtag, wer heute, Baujahr, was weiß ich, 2008 oder so, ab da keine Rente mehr und alle anderen kriegen so eine abgeschichtete, du hast jetzt noch 3 Jahre Zeit, du hast noch 7 Jahre Zeit, du hast noch 10 Jahre Zeit, selbst vorzusorgen, viel Spaß, steuerfrei, wäre ich sofort dabei. Komplett in die eigenen Hände übergeben, natürlich mit einem abgeschichteten, die nicht mehr sparen können, nicht mehr sparen.
Ja, und so funktioniert unser Rentensystem ja auch nicht, sondern diejenigen, die aktuellen Arbeitnehmer finanzieren die Renten
es gibt kein großes Konto, aus dem die Bärbel Bass das dann rüberschöpft.
Ja.
Der Euro, der heute eingezahlt wird, ist morgen in der Tasche von einem Rentner, es gibt kein Konto.
So. Und wenn man sagt, jeder sorgt für sich vor, die Frage ist natürlich, wer zahlt die Renten? Der Rentner in den nächsten 20, 30 Jahren.
Das meinte ich ja. Mit so einem abgeschichteten Modell, dass irgendwie man sich was überlegt. Ich meine, 120 Milliarden werden ja eh vom Steuerzahler in dieses System gezahlt im Augenblick.
Ja.
Das ist da so eine Art, du hast noch 10 Jahre Sparhorizont, deswegen bekommst du so und so viel Prozent deiner ursprünglichen Rente und so weiter und so weiter. Ja. Und ab einem gewissen Stichtag, keine Ahnung, 35 Jahre oder so, ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, aber das ist eine Sache, die mir plausibel erschiene, einfach auf deine eigenen Beine gestellt. Und so schafft man ja auch weniger Abhängigkeit vom Sozialstaat, auch weniger Wahlabhängigkeit von gewissen Parteien, die dann da irgendwelche Wahlversprechen machen, Stichwort Markus Söder Mütterrente, und vor allem Mündigkeit von Menschen, für sich selbst zu sorgen. Das Bittere ist natürlich dann, es gibt immer Trottel, die das dann verjubeln, die das dann irgendwie eben nicht ans Alter denken und dann aber die Hand aufhalten und doof gucken.
Aber auch da, also Erwerbsbiografien sind oft nicht durchgängig.
Das stimmt.
Es gibt viele Mütter, die dann auch zu Hause bleiben, Care-Arbeit, also dein Modell, was du vorschlägst, ist das nicht eher was für gut verdienende Männer?
Ich würde sagen, es ist eher
ist eine Illusion zu sagen,
ein libertäres Modell.
Also ich verstehe, ich weiß, du bist ein Liberaler, du bist ein Libertärer, ich habe mich auch viel mit dir beschäftigt, aber das, was du sagst, das klingt ja auch erstmal sinnvoll und ich glaube, für viele Menschen ist es auch sinnvoll, aber es gibt eben diese brüchigen Erwerbsbiografien, die wo es nicht funktioniert, einfach zu sagen, okay, wo dann aber aktuell die Rente greift.
Ich habe dazu, glaube ich, auch schon mal ein Video gemacht als Vorschlag, weil ich sowieso nicht verstehe, um Altersarmut von Frauen beziehungsweise von demjenigen Partner, der Kindererziehung übernimmt oder mehrheitlich übernimmt, einfach zu sagen, es gibt eine Art gemeinschaftliches Sparkonto, das steuerbefördert ist. Also der Mann oder die Frau, je nachdem, wer jetzt mehr Geld verdient, kann 800 Euro einbezahlen, der andere Partner kann nur 200, aber beide bekommen 500 auf ihr imaginäres ETF-Konto steuerbefreit und das ist quasi die Altersvorsorge für beide gleichzeitig, kann auch nur der jeweils eine ran und dann hätte man das Problem gelöst, dass man die Einnahmen einer Familie als Gesamtes begreift und dann, wie man das möchte, als Partner auf sich gegenseitig verteilt und der Staat sagt, wir lassen die Finger davon, lassen euch sparen und damit haben beide ihre Altersvorsorge irgendwie abgedeckt. Es gibt da mit Sicherheit innovative Modelle, nur ein Umlageverfahren in einer kleiner werdenden Arbeitsgesellschaft, bei einer größer werdenden Rentengesellschaft, ist halt ein seit 30 Jahren an die Wand fahrender Bus und da muss ich heute nicht mehr argumentieren, dass es da irgendwelche krummen Erwerbsbiografien
gibt. Ich glaube, wir haben viel jetzt über die Rente gesprochen, ich weiß gar nicht, ob die Leute das so interessiert, deswegen.
Ich kann nur sagen, beschäftigt euch damit.
Ja, ist es wichtig, bin ich bei dir. Was ist schlimmer? Rechtsextremismus oder Linksextremismus?
Was ich mich schon bei der Ausgangs- und allerersten Frage gewundert habe, ist der schlimmste Extremismus und der gefährlichste ist der Islamismus in Deutschland, weswegen der darin nicht vorkommt. Aber das unbenommen, würde ich die Kategorie schlimm, ist irgendwie kindlich, ich würde sagen, gefährlicher in seiner Folge ist im Augenblick der Linksextremismus.
Widerspruch.
Ist in Ordnung.
Also wenn man sich die Zahlen anschaut, die es ja gibt, dann sieht man auf jeden Fall deutlich mehr rechte Straftaten. Was allerdings relevanter ist, sind Gewalttaten. Mhm. Da gibt es einen Plus. Klar, die sind bei den Linken gestiegen und das ist ein Problem. Mhm. Um da aber auch mal unseren Innenminister von der CSU zu zitieren, Dobrindt, der auch ganz klar sagt, die größte Gefahr in Deutschland geht vom Rechtsextremismus aus. Also
ja.
Wie kommst du zu einer anderen Einschätzung, die empirisch gestützt ist?
Also es gibt, korrigiere mich, 1600 mutmaßliche Gewaltstraftaten aus dem rechten Spektrum und 1150 oder 1200 aus dem linken Spektrum.
Wir reden über Gewalt jetzt oder
generell Straftaten? Genau. Und da, ich glaube, insgesamt sind 42 zu 15 oder so.
Genau, 42, 13 und ich meine, ich habe es mir jetzt tatsächlich nicht aufgeschrieben, aber ich meine, Gewalttaten sind 1500 zu 1000.
Genau. Ist wenig im Verhältnis zu den 10er Jahren spannenderweise. Ist mir auch erst aufgefallen vor kurzem. Und ich finde es total spannend, dass bei allen Debatten, wo wir über Kriminalstatistiken sprechen, gesagt wird, ah, so eine Eingangsstatistik und Racial Profiling. Und hier ist es auf einmal dann der Beleg dafür, wie die Realität ist. Mir geht es nicht um politische Gewalt. Politische Gewalt war in den 10er Jahren höher, hat dann einen Tief gehabt, ist durch Corona wieder stärker geworden. Jetzt haben wir gerade wieder eine sehr politisierte Gesellschaft. Deswegen
wir haben Höchststand.
Nee.
An politischen Straftaten in Deutschland.
An politischen Straftaten, aber es zählen ja die Propaganda, legt ja alles dazu.
Ja, ja.
Die ganzen Internetsachen, die es früher gar nicht gab oder wo die Anzeigenbereitschaft höher ist. Aber beim Thema Gewalt sind wir unter den 10er Jahren.
Ja. Habe ich nicht anders gesagt.
Die Relevanz ist für mich aber, ja, das ist nicht gut zu heißen, das ist zu kritisieren, das ist rechtsstaatlich zu bekämpfen und jeder soll da seine Strafe bekommen. Ob das jetzt in Erfurt vor kurzer Zeit war oder ob das irgendwo in Görlitz von anderen Leuten aus dem anderen Spektrum war. Rechtsstaat tue. Die Relevanz dahinter liegt aber, das habe ich ja vorhin schon angedeutet, was könnte was umsetzen und was ist sozusagen vom extremistischen Spektrum über Vorfeldorganisationen bis hin zu Parteien verwurzelt und miteinander verknüpft. Und da sehe ich auf der linken Seite ein deutlich funktionierenderes Ökosystem.
Also das Personenpotenzial von Rechtsextremisten ist um 17% gewachsen dieses Jahr.
Das mag ja sein. Aber die Frage ist, wie sehr sind diese Extremisten vernetzt mit einem aktiven, anschlussfähigen Vorfeld? Im rechten Lager ist das sehr, sehr schwierig, weil mit diesen Positionen, es gibt halt eine ganz, ganz große bürgerliche Mitte in Deutschland, die sowas wie Anstand in sich trägt. Einen bürgerlichen Anstand. Die finden das nicht in Ordnung, wenn der andere sonntags seinen Wagen wäscht. Die finden das nicht in Ordnung, wenn jemand Sozialhilfe betrügt. Die finden das nicht in Ordnung, wenn jemand, der nach Hause gehört, nicht nach Hause fährt. Oder nach Hause
gebracht. Darf ich ein Stück Wasser eingießen?
Ja, unbedingt. Von dir. Aber die finden das auch nicht in Ordnung, wenn irgendwelche Idioten auf Sylt Ausländer rausrufen oder wenn irgendwelche, viele finden auch nicht in Ordnung, wenn man von Kopftuchmädchen und Messermännern im Deutschen Bundestag redet und haben deswegen einen gewissen Abstand und eine gewisse, so eine gewisse Distanz. So, das heißt, die Anschlussfähigkeit dieser Position in der Gesellschaft ist relativ nicht massentauglich. Was aber funktioniert hat im linken Lager, weil wir über Dinge wie vermeintliche Gerechtigkeit, vermeintliche Umverteilung, guck mal, die ganzen Reichen haben das Geld und du gehst jeden Tag arbeiten, kommt nichts bei rum, sehr anschlussfähig in diesem Lager sind. Und, wir müssen es in Erfurt...
Aber das, also, sorry, da muss man unterscheiden, also es sind linke Positionen, die kann man doof finden, aber es hat jetzt nichts mit Linksextremismus zu tun, zu sagen, zum Beispiel, wir brauchen eine hohe Vermögenssteuer.
Wir wollen einen demokratischen Sozialismus, hat für mich schon was Extremistisches, weil es die nein, geltende
das,
Staatsform
das kann man doof finden, abwickeln aber das will. Hat nichts mit, ne.
Sondern, was soll denn das sein? Die DDR hieß DDR, Demokratische Republik.
Ja.
Aber war es nicht. Und genauso habe ich Angst und Sorge davor, wenn die Nachfolgepartei, der SED, ihr größtes Gesicht, Heidi Reichenau, sagt, ich hätte gerne einen demokratischen Sozialismus. Da stellen sie mir die Nackenhaare auf. Und sie ist ja noch ein anschlussfähiges Gesicht, aber, wir haben es jetzt in Erfurt gesehen, sehr eng vernetzt und niemand in der Linkspartei bekommt über die Lippen zu sagen, Moment mal, Journalisten verprügeln finde ich jetzt nicht so gut. Und außerdem Worte, wir haben vorhin darüber schon angedeutet, den Kapitalisten den Garaus machen, ist eine Wortwahl, die ist genauso auf derselben Ebene aber zu sehen,
Frage ist
wie
doch,
Julius, auf dem rechten Milieu irgendwelche Angriffe und irgendwelche niedersten Beschimpfungen für Ausländer.
Die Frage ist doch, münden solche Gedanken oder auch Ideologien, die es definitiv auch auf der linken Seite gibt, münden die in Gewalt? Und da zeigen die Zahlen auf der rechten Seite deutlich mehr.
Also ich meine, wir sind nicht weit weg vom Parteitag in Erfurt, der AfD,
ja.
Wo linksextreme Journalisten gejagt und verprügelt haben.
Angriffe gegen Journalisten im letzten Jahr, European ja. Center for Press, 40 von der rechtsradikalen Seite, 4 von der linken.
Ja.
Also was auch da, was ich damit sagen will, es gibt ein Ungleichgewicht. Gewalttaten von rechts, ob es jetzt auf Journalisten, ob es Gewalt gegen Journalisten ist oder ob es generell Gewalttaten gibt, ist klar verteilt, mehr auf der rechten Seite.
Deswegen ja, 1511 und das ist aber keine Gigant. Nochmal, die Zahl, ich will ja, beide Seiten und auch den Islamismus und auch die anderen ausländischen Ideologien rund um Palästina-Demos und dergleichen, ist hochgradig zu kritisieren. Nur, das Problem ist nicht so groß, wie darüber gesprochen wird. Wir haben in den 10er Jahren deutlich mehr Gewaltstraftaten im politischen Milieu gehabt. Deutlich mehr. Und wie gesagt, es sind Antragsdelikte, also es sind die Eingangsstatistiken der Polizei, das nicht abgeurteilt, wird sonst immer hervorgehoben, an dieser Stelle nicht. Ich betrachte ja nicht die, ich habe ja extra deswegen gesagt, das Thema Gewalt, rechts mehr, links etwas weniger, aber sehr aufsteigend, aber unbenommen davon, die entscheidend ist ja für die Gefahr von einer Ideologie, von einer politischen Richtung. Was kann sie bewirken? Was kann sie umsetzen? Wie kann sie ein Land verändern im Zweifel? Und da spielt ja 3000 Gewaltstraftaten mehr oder weniger, nicht die übergeordnete Rolle. Entscheidend ist, wer kann mit seinen Ideen anschlussfähig in der Masse der Gesellschaft ankommen.
Julius, Martin Sellner zum Beispiel, ist anschlussfähig im rechten bis rechtsextremen Spektrum. Definitiv und auch bei der AfD. Weil zuletzt gab es ein Event in Portugal, wo auch Lena Cotré war, kennst du auch. Der definiert Remigration so, dass durch Assimilierungsdruck auf in Anführungszeichen nicht Assimilierte, dass die durch finanzielle Anreize oder Zuschneidung des Gesetzes dazu gedrungen werden, das Land zu verlassen.
Ja.
Das ist anschlussfähig und es ist ziemlich gefährlich. Und das Bundesverwaltungsgericht hat dazu gesagt, dass das nicht kompatibel ist mit unserem Grundgesetz.
Martin Sellner ist definitiv nicht auf dem auf Weg vom deutschen Grundgesetz unterwegs. Das steht ja außer Frage. Richtig. Der ist der Anführer in Österreich.
Aber das sind doch Gedanken, die sind anschlussfähig in der rechtsextremen Ecke.
Ja, bei Frau Cotré aus Brandenburg, die wohl einer der
Julius,
extremsten dieser Partei ist.
Du redest viel von links und dass es da ein großes Gefahrenpotenzial gibt, unseren Rechtsstaat abzuschaffen. Aber das sind doch wirklich Gedanken im Rechten des rechtsextremen.
Aber du hörst mir nicht zu. Ich rede ja nicht davon, was in dem Milieu selbst anschlussfähig ist und dass es ein Potenzial von 3-8% in solchen Gesellschaften wie unseren gibt, die für extremistische Positionen wie die von Markus Sellner Martin Sellner irgendwie erreichbar sind.
3-8%?
Ja, ja. Also in diesen großen wirklich Extremismus-Forschungsstudien. Hat man so ein ungefähr bis hin zu einem Zehntel einer Gesellschaft, die dazu irgendwie habhaft und erreichbar sind.
Ich würde da gerne nochmal einmal auf
eure Punktende machen.
Ja.
Was ich meine, die Gedanken, die im linksextremen Milieu vorhanden sind, die richten sich gegen Reiche, gegen Kapitalismus, die richten sich Richtung Enteignung, im Zweifel mit Angriffen auf die Infrastruktur das Ganze durchzusetzen, im Zweifel mit Angriffen auf politisch Andersdenkende. Und wir haben jetzt vor kurzem eben mit dem Erfurt-Parteitag gesehen, wie es manche Politiker von Linken und Grünen nicht über die Lippen bekommen zu sagen, es ist nicht in Ordnung, Journalisten auf die Fresse zu hauen, wenn es ja die bösen Journalisten
sind. Ja, verurteile ich.
Und das ist dann ist in Ordnung. Aber die Tatsache, dass das in die Gesellschaft und in das politische Vorfeld und auch in NGOs anschlussfähig ist. Es ist ein viel, viel, viel größerer Resonanzraum als die paar Amseelen, die Martin Sellner für den klugen Typen halten.
Sehe ich anders. Ich glaube, die Leute, die Martin Sellner gut finden, sind ehrlich gesagt ziemlich viele in Deutschland. Aber gut, ich glaube, da kommen wir nicht zusammen. Das ist in Ordnung. Ich würde gerne noch mal einmal eure Berichterstattung zum Verfassungsschutzbericht
ja.
T thematisieren. Und zwar habt ihr da getitelt, Verfassungsschutzbericht, mehr Extremisten, Warnung vor gewaltbereitem Linksextremismus. Dabei geht gerade aus diesem Bericht hervor, dass die Zahl der Rechtsextremisten gestiegen ist und eben auch vor gewaltbereiten Rechtsextremisten gewarnt wird. Und ich finde, dass ihr das da nicht aufmacht, da kommt schon eine klare Tendenz durch. Auch wenn man sich mal zum Beispiel klickt auf eure Seite, geht man auf die Seite Rechtsextremismus, erscheinen 3 Artikel. Geht man auf die Seite Linksextremismus 29. Da erkennt man eine Tendenz.
Ich würde sagen, hast du recht. Ich habe den Artikel jetzt nicht geschrieben, also ich kenne ihn nicht. Was ich aber weiß, ist, dass bei der Vorstellung von PMK dieser massive Anstieg der linken Gewalt einfach auch die erste News quasi war, die Herr Lobrindt vorgetragen hat. Also ich glaube, der Anspruch ist, korrigiere mich, aber 30-40% mehr als im Vorjahr. Und das ist ja ein bemerkenswerter Trend, den man sich anschaut. Wohingegen auch im rechten Spektrum die Zahl der gemeldeten Gewalttaten gestiegen ist, aber nur irgendwie im einstelligen Prozentbereich.
Aber nochmal, 3 Artikel versus 29.
Ja.
Wir waren vorhin bei unabhängig und überparteilich und das ist mein Punkt, wenn ich von Agenda spreche.
Naja, es gibt ja nun in Deutschland...
Doch, doch.
Wir haben darüber Vakuum und Lücke gesprochen. Wie viele Medien gibt es in Deutschland, die ganz aktiv, sogar zugehört Funk, sich nichts anderem verschrieben haben, als über Extremismus rechts der Mitte zu berichten?
Also von mir findest du Beiträge ganz deutlich, zum Beispiel wenn es um den Anschlag auf die Stromtrasse geht, wenn es um den Fall in Neukölln geht, zum Beispiel bei der mutmaßlichen Vergewaltigung, die das Jugendzentrum nicht gemeldet hatte aus Angst.
Das ist jetzt kein Extremismus, das ist einfach eine Dummheit.
Nein, ich meine damit, ich spreche diese Dinge an.
Ja. Du bist doch ein absolutes glänzendes Beispiel für Funk.
Ja, aber auch, guck den Mr. Wissen to go an. Auch der ist jetzt kein Linker.
Ja, will ich auch nicht sagen.
Die da oben ist jetzt auch keine linke Veranstaltung.
Naja.
Gut, ne? gut, darüber müssen wir jetzt nicht reden. Ich finde dieses 3-29 ist schon ein Missverhältnis, was zeigt, wo ihr steht. Aber
das heißt ja nicht, das ist ja so ein bisschen wir haben vorhin über Dara gesprochen, Argumentation, wenn ich den und den nicht angreife, bin ich für ihn so ein bisschen Konfirmationsdruck, heißt das so? Nee.
Nein, aber es zeigt die Gefahr geht, laut Dobrindt auch, von Rechtsextremismus mehr auf. Ihr habt einen klaren Fokus auf Linksextremismus. Das ist okay, weil ihr seid ein privates Medium, was ich einfach nur sage, ist, da geht eine Tendenz durch. So.
Ja, weil wir darin eine sowohl Unterberichtetheit in den Medien sehen, als auch eine, wie soll ich sagen, Verfolgungsdruck der Behörden, weil eben unter den Vorgängern von Herrn Dobrindt und Nancy Faeser der reine Fokus nach rechts gerichtet war und währenddessen sich eben diese Entwicklungen, wir haben plötzlich Anschläge auf die Infrastruktur, Anschläge auf Menschen, Anschläge mit Hammern auf Menschen aus dem linken
Milieu. Wir haben auch einen Walter Lübcke, der von einem Rechtsextremisten ermordet wurde.
Ich kannte Walter Lübcke persönlich und ist eine absolute Tragödie, weil er war in Gießen Regierungspräsident und absolut geisteskrank, aber halt 8 Jahre her. Es gab noch das Hanau-Attentat, was dem rechten Lager zugeschrieben wird. Dieser Brief, den der Typ da geschrieben hat, vollkommen verrückt. Das ist jetzt zwischen auch, glaube ich, 6 Jahre her, ne? 2020 oder 2019. Die jüngsten großen Anschläge und Entwicklungen und Mobilmachungen waren eben linksextreme Anschläge auf große Infrastrukturvorhaben oder halt Blockade von Parteitagen und dergleichen. Das soll alles nicht bedeuten, dass es das andere Problem nicht gibt. Und du hast mich aber gefragt, was ist gefährlicher? Und du willst immer wieder auf die Gewalt zurück. Und die Gewalt ist rechts, das zeigen die Zahlen, das kann ich nicht überprüfen, größer. Mir geht es über die potenzielle Wirkmacht in eine Bevölkerung hinein, wird eine Richtung gewählt, kann sie Anschlussfähigkeiten der Bevölkerung entwickeln. Wenn die, mal angenommen, die AfD würde Sellner-Prinzip umsetzen, gewählt werden, absolute Mehrheit Sellner, dann würde es hier zugehen wie mit Eisbeamten. Und es würde die deutsche, Ordnung gewohnte Bevölkerung innerhalb weniger Wochen mit kompletter Resignation.
Vor allem wäre es erstmal verfassungswidrig.
Gut, so, aber, ne? Bürokratie und Gerichte nochmal nebenher.
Julius, ich glaube, deinen Punkt habe ich verstanden.
Ja.
Da nochmal eine Rückfrage. Weil wir über Gefährlichkeit von Extremismusrichtungen sprechen, würdest du auch so weit gehen und sagen, zum Beispiel eine Heidi Reicheneck und ein Björn Höcke sind gleich schlimm?
Was ist schlimm überhaupt für ein Wort, um sowas zu beschreiben?
Naja, schlimm meint gefährlich.
Wir sind am selben Punkt der persönlichen Aussagen und der persönlichen
persönliches
Tun gegen persönliche potenzielle politische Wirkmacht. Bei den persönlichen Aussagen und bei den Ekelhaftigkeiten, die jemand sagt, ist Björn Höcke auf 1. Und bei den, was könnte sie tun, wenn sie an der Macht wäre, ist Heidi Reicheneck auf der 1.
Wirkmacht? Entschuldigung, Julius, aber der Typ Björn Höcke...
Ja, aber wir sind in Deutschland.
...ist in der Partei mit der Stärke... Nein, das will ich gar nicht anfangen. Yeah. Der ist in die AfD in Thüringen ist die stärkste Kraft. Wir sprechen über Anschlussfähigkeit. Das ist, die Ideen von Höcke sind deutlich anschlussfähiger.
Ja, er ist der stärkste wilde Politiker, in Umfang noch gestiegen, ja. Er regiert aber nicht.
Ja, aber die Ideen von ihm, dass Björn Höcke so einen großen Rückhalt hat in Thüringen, so viel Prozent die AfD, zeigt doch, dass die Ideen von ihm anschlussfähiger sind als die von Heidi Reicheneck bei einer Linken, die deutschlandweit bei 12 Prozent. Aber trotzdem, das ist doch ein Beleg dafür.
Es geht um Gesamtbotschaften, aber was glaubst du, wie viel konsumieren Menschen in die Tiefe in eine Politik und beschäftigen sich wirklich damit, was der in seinen vermeintlichen Büchern, die er geschrieben hat,
sie bekommen auf jeden Fall mit, dass Björn Höcke sowas sagt wie: Wir Deutschen sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande ins Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat. Und anscheinend finden sie es nicht, wer weiß wie, beunruhigend.
Weiß ich gar nicht. Müssen wir, glaube ich, mal einzelne Menschen in Thüringen mal fragen auf der Straße.
Was glaubst du? Scheint sie nicht davon abzuhalten, die AfD zu wählen.
Was glaubst du, warum hat das Interview von Björn Höcke bei Ben Ungeskripte so unfassbare Reichweiten erzielt?
Weil er Raum bekommen hat, seine Gedanken frei zu äußern, ohne viel unterbrochen zu werden.
Ich glaube, weil die Menschen dich mal gesehnt haben, weil sie in einer gewissen Art und Weise programmiert waren. Wenn jetzt der Höcke da sitzt, kann ich davon ausgehen, er wird erstmal die ersten 8 Minuten erzählt, was er alles gesagt hat, unter anderem Mahnmal der Schande war ja Gauland. Oder doch?
Denkmal der Schande, war Höcke. Vogelschiss, ja? Der Geschichte,
war Gauland. Du hast vollkommen recht. Wenn erstmal 5 Sequenzen vorgespielt, was er mal gesagt hat und ob er irgendwie böse ist oder doch nicht, und dann kann er darauf antworten und dann geht es noch 3 Minuten um Inhalt, weil die Menschen, glaube ich, mal hören wollten, wie der wirklich drauf ist.
Ja, habe ich ja gerade gesagt.
Genau. Offenbar, ich weiß nicht, wir tun ja in Deutschland so, als würden auf einmal böse Menschen aus dem Boden schießen, die es vorher nicht gab. Ich habe gesagt, es gibt dieses Milieu von 7, 8, 9, 10%, die irgendwie für Extremismus habhaft sind. Aber in ganz Europa gibt es ja die Entwicklung zu politischen Rändern.
Ja.
Und die 30% oder 29 oder 28, die jetzt die AfD zustimmen, sind ja nicht alle irgendwie auf dem Himmel gefallen. Das sind ja alles Menschen, die haben früher andere Parteien gewählt, aber sind offenbar von einer gewissen Enttäuschung geprägt. Ich kann nicht beurteilen, wie viele von denen Björn Höckes Thesen, die ich für krude und irgendwie so ein bisschen nach einem Nazi-Zeit-Fantum klingen, inhaltlich unterstützen und wie viele einfach was anderes wollen, wie viele einfach einen Denkzettel verpassen wollen, wie viele andere Politiker im Umfeld gut finden. Das kann ich nicht beurteilen. Ich glaube, der größte Teil, wenn sie sich tief mit ihm beschäftigen würden, würde selbst aus bürgerlichem Anstand heraus sagen, so, ach nee, das ist eine Nummer zu hart. Insofern... Aber nochmal diese Ebene zwischen, was sagt jemand auf der Anstandsebene und was kann er am Ende des Tages bewirken?
Ja, der AfD stellt bald vielleicht eine Regierung, und zwar ganz allein. Also die AfD kann Ideen in Deutschland bald umsetzen, die Linke nicht.
Ja, im Rahmen von öffentlicher Beobachtung, von
Verwaltungsgerichtsbarkeit und Bürokratie. Du redest von Anschlussfähigkeit, die Anschlussfähigkeit ist bei der AfD größer, Punkt.
Nein.
Sie kann bald regieren.
Du hast erstens von Extremismus und nicht von den Parteien am Anfang gesprochen. Und deswegen halte ich die Position, die der Linksextremismus hat, gegen Rechtsextremismus. Okay. Rechtsextremismus macht, keine Ahnung, Menschen zweiter Klasse, Nationalismus, und zwar nicht Patriotismus, sondern Nationalismus, Abschottung, raus aus der EU und so weiter. Und Linksextremismus sagt, enteignen, Reiche abschaffen, Milliardäre alles wegnehmen, im Zweifel ins Arbeitslager mit denen und alle sind gleich, super toll. Das Linke, ist anschlussfähiger in der Gesellschaft als Menschen in Busse und dann am Flughafen.
Ja, mit Gewalt. Das ist, genau. Anschlussfähiger, linke Ideen sind anschlussfähiger, ja. Die ich nicht als linksextremistisch unbedingt bezeichnen würde. Mhm. Einige Sache, wenn jemand fordert, Reiche zu erschießen, ja, das ist Linksextremismus. Ich glaube, da können wir auch jetzt einen Punkt machen, weil das, was für dich, glaube ich, linksextremistisch ist, ist für mich nicht linksextrem, sondern sind linke Überzeugungen, Ideologien, die man doof finden kann, die aber nicht ins extremistische Spektrum gehören. Aber ich möchte noch...
Also.
Ich möchte weitermachen.
Ach so, klar.
Außer du möchtest diese Rückfrage dringend stellen. Dann.
Naja, beispielsweise die Aussage, wer kein Bleiberecht hat in Deutschland, muss das Land verlassen und im Zweifel mit staatlicher Gewalt. Ist das eine Position, die von vielen Menschen breit als am rechten äußeren Rand betrachtet wird, obwohl es eigentlich nicht rechtsstaatliche so. Realität
ist. Ich meine, Olaf Scholz hat 2023 im Spiegel gefordert, wir müssen endlich ein großes Ziel abschieben. Nein, ist für mich keine rechtsradikale Position. Du sagst, die Linke sei in weiten Teilen antisemitisch, die AfD hingegen nicht. Mhm. Wie kommst du zu der Überzeugung?
Na, der Parteitag der Linkspartei in Berlin hat das, glaube ich, ziemlich stark gezeigt, heftig darauf gedrängt wird, als Partei Israel einen Genozid vorzuwerfen in Gaza. Und wir haben vorhin über das Gutachten, hast du, glaube ich, der AfD angesprochen, da schreibt selbst der Verfassungsschutzbericht, dass denen nicht strukturell vorzuwerfen sei, dass, wenn Vorwürfe des Antisemitismus zu finden sind, sich um dieses globale Elitenthema dreht, was halt so eine Deutung
ist. Würdest du sagen, das Vorgehen Israels in Gaza ein Genozid zu nennen, ist antisemitisch?
Ja.
Also, es ist ja so, dass der Internationale Gerichtshof derzeit genau diese Frage verhandelt. Mhm. Sie haben Israel 2023 dazu aufgefordert, entsprechende Maßnahmen zu treffen, damit das nicht passiert, was eine gewisse Plausibilität zumindest möglich macht. Und dann gibt es auch prominente israelische Holocaust-Forscher, zum Beispiel Goldberg, der sagt, es handelt sich um einen Genozid. Ist das auch ein Antisemit?
Eine konkrete Wertung Frage. Kommen.
Ja, du sagst alles antisemitisch.
Das heißt, Goldberg ist ein Antisemit. Das passiert in einem.
Nee, Julius.
Ja, Frage. Lass mich das, was ich vorhin gesagt habe, ein bisschen ausweiten. Die Linkspartei sagt ja nicht, ist ein Genozid und deswegen sind sie Antisemiten, sondern sie hat eine gesamte, sehr, sehr akademisch ausgebildete linke Truppe in Deutschland für sich erkannt. Es gibt einen Konflikt in Gaza, der wird von Israel nach dem Terroranschlag am 7. Oktober begonnen, mit Vergeltung und mit dem Versuch, die Geiseln zu befreien, beantwortet und hat neben all den anderen Konflikten auf der Erde, die es gibt, die es seitdem gibt, die es schon länger gibt, nur dieses eine Thema im Blick. Und dieser Fokus auf diesen einen Konflikt, in dem sich das angegriffene Land verteidigt, sich nur darauf zu beziehen und diesen Genozid vorzuwerfen,
Julius,
ist für mich in der Gesamtschau...
Julius, du sagst, jeder, der sagt, es handelt sich um einen Genozid, ist ein Antisemit. Nochmal die Frage. Ist der Holocaust-Forscher Goldberg auch ein Antisemit?
Nein, ich betrachte ihn als Genozid.
Die ganzen Völkerrechtler weltweit, was heißt die ganzen, ne? Das ist falsch, aber viele sagen, das sind das Antisemiten.
Ich habe mich ja korrigiert und ausgeweitet.
Okay.
Es geht um den Gesamtblick, womit beschäftige ich mich? Wofür gehe ich auf die Straße? Es gibt auf der Welt, es gibt in Jemen seit Ewigkeiten einen Krieg. Es gab in Syrien einen katastrophalen Krieg mit Fasspumpen von Putin. Da habe ich von den ganzen jungen Menschen auf der Straße wenige wahrgenommen. Die haben auch nicht irgendwie Putin-Völkermord vorgeworfen. Diese sehr, sehr gezielte Auswahl, sich nur mit dem Israel-Palästina-Konflikt zu beschäftigen, dann diese Vorwürfe zu machen, alle anderen Konflikte der Welt auszublenden. Irgendwie, mir drängt sich der Eindruck auf, man möchte gerne irgendwie den jüdischen Staat als Täter betrachten. Ich weiß auch nicht, warum.
Dass Antisemitismus in der Linken ein Problem ist, ich glaube, das teilen viele Experten auch. Ich frage mich nur, warum du sozusagen die in Kollektivhaft nimmst, und weil auf der rechten Seite sind es dann individuelle Fälle. Ne? Also ich meine, die gibt es ja auch zuhauf. Also du hast über das Globalisten-Ding gesprochen, ja, da sagt der Verfassungsschutz auch, ist eine klassische antisemitische Erzählung. Dann gibt es aber zum Beispiel auch Helferich, du kennst den Fall, der sich selbst als das freundliche Gesicht des NS bezeichnet hat. Höcke kann ich gerne auch nochmal zitieren mit, das große Problem ist, dass Hitler als absolut böse dargestellt wird. Aber wir alle wissen natürlich, dass es in der Geschichte kein Schwarz und kein Weiß gibt, hat er im Wall Street Journal gesagt, ich meine 2017.
Ja.
Das zeigt doch, dass das keine...
Es sind jetzt aber beides keine antisemitischen Aussagen, das sind einfach beides dumme Aussagen.
Das große Problem ist, dass Hitler als absolut böse dargestellt wird.
Ja, ja, das sind dumme und falsche
freundliches Geschichtsservice. Gesicht der
aber wir reden doch über Antisemitismus.
Freundliche Gesicht des NS ist keine antisemitische Aussage, antisemitisch konnotiert.
Naja, die NS-Zeit hat den größten Antisemitismus und den größten Mord an Juden in der Geschichte der Menschheit ausgelöst.
Richtig.
Aber sozusagen, ja, kann man so deuten, wenn du es so deutest, man findet das die gesamte Schreckenszeit gut, dann findet man auch das Schrecken der Schrecken gut, dann kann man das so werten, ja.
Okay. Können wir so festhalten? Ich habe noch eine letzte Frage an dich.
Ja, bitte.
Und zwar, für welche Meinung würde man dich canceln?
Für welche Meinung man mich canceln würde, dass man nie, und ich wiederhole, nie zu Bayern München hält. Egal gegen wen die spielen, egal wo, wann, wie, ist mir vollkommen egal. Ich möchte Bayern München Fans am nächsten Tag, und wenn sie gegen Rammenskeue in Sechstelfinale spielen, auslachen dürfen, wenn sie verlieren.
Okay, da gehe ich sogar mit. Und damit sage ich, danke Leute, nicht vergessen, eine Demokratie, in der nicht gestritten wird, ist keine. Ciao und bis zum nächsten Mal.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Gib mal die Fernbedienung.
Guck nicht so viel Fernsehen, sonst kriegst du viereckige Augen.
Werbung ist endlich vorbei. Es geht weiter.
Hold up.
Okay, wenn euch diese Sätze bekannt vorkommen und ihr euch besser an eure Lieblingsserien-Intros erinnert als an die Namen eurer Eltern oder Grundschulfreunde, dann ist dieser Podcast was für euch. Hey, ich bin's, Cuddy, a.k.a. Cold Mirror, und ich liebe es, Dinge bis ins kleinste Detail zu analysieren. Und in diesem Podcast setzen wir uns zusammen aufs Sofa und ziehen uns nochmal die Serien unserer Kindheit rein. Wir reden über das, was wir alle gesehen haben, aber dabei nicht gesehen haben. Es geht um Dreharbeiten behind the scenes, um kleine Details im Hintergrund, verrückte Fantheorien und manchmal auch um Skandale. Das war so schlimm, dass die Folge nicht nur in England, sondern international verboten wurde. Also schnappt euch eine Schüssel Cornflakes und schaltet hier euren neuen Lieblingskanal ein, Telecuddy.